Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute reden wir weiter über Heilung. Und zwar geht es darum, was glaubst du wirklich? Und wir gehen jetzt mal auf die Suche und wollen ein paar Sätze entdecken, die wir vielleicht tief in unserem Innern über Heilung glauben und die unbewusst unsere Heilung verhindern. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann wirst du dich selbst prüfen können, was ist denn bei dir eigentlich im Inneren vorhanden, was vielleicht deine Heilung verzögert. Es gibt einfach Glaubenssätze, die wir so in der tiefsten Tiefe unseres Inneren versteckt halten, die uns selbst nicht immer bewusst sind. Und in der Bibel steht geschrieben, die Wahrheit wird uns frei machen. Und deswegen ist meine Meinung immer, dass wir uns auf diese Suche begeben sollen nach so etwas und dass dann, wenn es an die Oberfläche gekommen ist, ans Licht, dass wir es dann prüfen anhand der Bibel und sagen, stimmt das eigentlich, was ich glaube? Und da kann ich nur aus meinem eigenen Leben sprechen, dass ich da schon einige Sachen sich herausgestellt haben, dass sie falsch waren, die ich geglaubt habe, auch wenn ich nach außen hin dachte, es ist alles in Ordnung. Und ich konnte die verändern und dadurch haben sich auch Teile meines Lebens positiv verändert. Die erste Sache, die wir öfter mal hören, ist, wenn jemand für Heilung betet, dass er dann etwas dazufügt und er sagt, ja, Herr, wenn es dein Wille ist. Also sowas wie, heile mich, wenn es dein Wille ist. Oder heile die und die Person, wenn jemand für jemand anders betet, sollte es dein Wille sein. Und das ist etwas, was wir nicht sehen können aus der Bibel, dass es biblisch ist oder dass es so ist, wie Jesus gehandelt hat. Es gibt eine Bibelstelle, Markus 40, 41, da kam ein Aussätziger zu Jesus und er hat genau das zu ihm gesagt. Er hat gesagt, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und Jesus hat seine Hand ausgestreckt, hat ihn berührt und hat gesagt, das will ich, sei gesund. Also es ging hier gar nicht darum, ob Jesus das will oder nicht. In dieser Bibelstelle geht es darum, dass dieser Aussätzige selbst wollte, er war bereit, er war davon überzeugt, dass er selbst will. Und als er das zu Jesus kam, war er selbst bereit für die Heilung und er hat dann nur noch gesagt, Jesus, ich weiß, dass du es kannst, also ich bin davon überzeugt, du musst es nur wollen. Und Jesus hat es gewollt, weil es biblisch ist. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Er ist ins Kreuz gegangen, er hat richtig viel schlimme Sachen erlebt, um uns zu heilen, befreien und zu retten. Das gehört alles dazu, also warum sollte er es nicht wollen? Es macht keinen Sinn, er will es auf jeden Fall. Es gibt auch noch eine andere Bibelstelle, die steht in Markus 9, ab Vers 17. Da kam ein Mann zu Jesus und er hat seinen Sohn mitgebracht und hat gesagt, Jesus, dieser Sohn von mir, der kann nicht sprechen, der wird von einem bösen Geist beherrscht. Und wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, dann wirft er ihn zu Boden und Schaum kommt aus seinem Mund und er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird ganz starr. Und ich habe sogar schon deine Jünger gebeten, dass sie diesen bösen Geist austreiben, aber sie haben es nicht geschafft. Und dann sagte der, und dann hat Jesus den Vater gefragt, wie lange ist denn das schon so? Und er sagt, ja, das ist schon von Kindheit an, von klein an. Er ist oft ins Feuer und Wasser geworfen worden, also von diesem Geist, mit dem Ziel, ihn umzubringen. Und dann sagte der Vater, doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Und das war nun wieder was ganz anderes als der Aussätzige. Der Aussätzige war davon überzeugt, dass Jesus es kann. Und dieser Mann hat jetzt gesagt, wenn du es kannst, dann komm doch und hilf uns. Und Jesus hat zu ihm gesagt, er hat ihm geantwortet, wenn du glauben kannst, also er hat das Können ihm zurückgegeben, hat gesagt, kannst du glauben, weil alles ist möglich dem, der glaubt. Und er sagt, damit sagte Jesus ganz klar, es liegt nicht an ihm, sondern es liegt jetzt an diesem Fall an dem Vater. Und dann sagte der Vater, der das verstanden hat, gesagt unter Tränen, ich will ja glauben, Herr, hilf mir, von meinem Unglauben loszukommen. Und Jesus hat dann dieses Kind befreit und es ist alles gut ausgegangen. Die Sache zeigt uns einfach nur, dass es nicht darum geht, ob Gott etwas will, ob er Heilung will oder nicht, sondern er will es. Also wir brauchen unserem Gebet nicht hinzufügen, wenn du willst. Die einzige Bibelstelle, also wo wir es wirklich erkennen können, wo Jesus so gebetet hat, das war kurz vor der Kreuzigung, wo er zum Vater gebetet hat, gesagt, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Das war ein ganz anderer Zusammenhang. Das hat nichts damit zu tun, ob Gott etwas will, sondern hier war es ja wirklich, es ging ja um die Rettung der ganzen Menschheit. Also wir brauchen das nicht hinzuzufügen. Ich war auch schon bei einem Gebet dabei, wo es um Komplikationen in der Schwangerschaft ging. Und da wurde dann gebetet, ja, hilf. Also es gab Komplikationen in der Schwangerschaft. Und die Person, die gebetet hat für die schwangere Person, hat dann gesagt, ja, hilf ihr, das zu akzeptieren, so wie das ist. Und das ist einfach kein Glaubensgebet. Ein Glaubensgebet, also ich muss mir natürlich überlegen, habe ich den Glauben oder nicht, dafür zu beten. Wenn ich den nicht habe, dann muss ich vielleicht erstmal ins Wort Gottes gehen, mich mit dem Heiligen Geist füllen und Gott fragen, ist es jetzt dran und wie ist es dran? Aber einfach ins Gebet reinzugehen und dann so zu beten, das hat dann der schwangeren Person auch den Glauben genommen. Das ist nicht so sinnvoll oder macht die Person vielleicht auch sauer. Ja, das war der erste Satz, den wir so unbewusst glauben, will er das denn überhaupt? Und dass wir dann sagen, wenn du willst oder dein Wille geschehe. Das zweite ist, dass manche Leute denken, Wunder gab es einmal und das war halt mal und ja, toll, manchmal auch vielleicht auch bei anderen Menschen, aber das ist halt jetzt im Moment nicht mehr so. Und wenn wir da in die Bibel hineingucken, dann sehen wir, Malachi 3, Vers 6 steht zum Beispiel, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Gott sagt das ganz klar, er verändert sich nicht. In Jakobus 1, 17 lesen wir auch, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Also wenn er einmal etwas möchte, dann bleibt er dabei. Er verändert sich nicht. Er ist der Vater des Lichts und Licht und Finsternis wechseln nicht bei ihm. Er möchte Heilung, Licht und er wird niemals etwas anderes wollen. Er will keine Finsternis, sondern er will Licht. Wichtig ist auch, was wir in Jakobus 1 lesen, ab Vers 6, dass wir nicht zweifeln sollen, sondern dass wir vertrauen sollen auf Gott. Denn wer nicht zweifelt, so steht es da, gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Und ein solcher Mensch kann es nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt, weil er ist selbst in sich hin und her gerissen. Also halten wir fest, dass Gott sagt in seinem Wort, er ändert sich nicht. Und er sagt uns auch in seinem Wort, wie er ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen und immer wieder lesen. Und es ist, du bist nicht fertig mit Bibellesen, wenn du ein paar Jahre gelesen hast. Wir hören nie auf, in der Bibel zu lernen, denn der Heilige Geist gibt uns immer wieder neue Erkenntnisse, die tief da drin sind. So steht zum Beispiel in Johannes 10, 10 geschrieben, dass da sagt Jesus, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Das ist das, was Gott für uns geplant hat, was er für uns möchte. Leben im Überfluss. Und ein Leben im Überfluss, das beinhaltet ja so viele Teile. Das beinhaltet ein Wohlergehen, also im Überfluss, so viel, dass es überfließt, dass es sogar andere Menschen erreicht. Das bedeutet, dass ich geheilt bin, dass ich frei bin, dass ich genug habe, dass ich versorgt bin und dass andere Leute um mich herum von diesem Wohlergehen, von diesem Überfluss Dinge abbekommen. Und dann haben wir noch eine Bibelstelle in 2. Mose 15, Vers 26, die ist so toll. Da steht einfach drin, ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist so eine krasse Bibelstelle, weil du kannst dir echt vorstellen, wie du zu deinem Arzt gehst, zu dem Herrn, zu deinem Arzt. Du gehst dahin, wenn du irgendetwas hast. Und das ist doch ganz klar, dass Gott immer noch der Arzt ist. Er ist derselbe, er ändert sich nicht. So steht das geschrieben. Niemals ändert er sich. Also wenn er damals der Arzt war, dann ist er heute immer noch der Arzt. Dann kommen wir zum dritten Punkt, was oft leider geglaubt wird, dass Gott uns etwas lehren möchte durch Krankheit. Ich glaube, wir haben schon genug Lehre bekommen, dass Gott uns keine Krankheit gibt. Aber es gibt immer noch den Glauben, dass er es zulässt und dass er uns etwas dadurch lehren möchte, zum Beispiel Demut oder zum Beispiel ihn in jeder Situation anzubeten. Und dazu möchte ich sagen, dass Gott dann verherrlicht wird, wenn wir gesund sind. Gott wird nicht verherrlicht, wenn wir krank sind. Lass uns mal lesen aus Matthäus 15, Vers 30 und 31. Da steht, es kamen große Volksmengen zu ihm. Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere waren dabei. Und die Leute, die sie mitgebracht haben, die haben sie zu Jesu Füßen gebracht und er heilte sie. Und dann hat sich die Menge gewundert über das Krasse, was Jesus da gemacht hat. Und als sie gesehen haben, dass Stumme redeten, dass Krüppel gesund wurden, dass Lahme gingen und Blinde sehen wurden, da priesen sie den Gott Israels. Das heißt, Gott wurde verherrlicht in dem Moment, wo Heilung geschehen ist. In dem Moment, wo gesunde Menschen rumgelaufen sind und einfach diese Wunder Gottes gesehen werden. Und es ist nicht so, dass Gott verherrlicht wird, wenn wir krank sind. Wir lassen uns doch mal auch in die Welt hineinschauen, die Menschen, die Gott nicht kennen, die werden doch nicht zu uns kommen wollen oder die werden doch nicht zu Jesus kommen wollen, wenn sie sehen, dass wir krank sind oder dass das für uns von Gott ist oder dass Gott das zulässt, um uns etwas zu lernen. Wir würden das unseren eigenen Kindern nicht antun. Wir würden ihnen keine Krankheiten geben. Und die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die haben genug von Krankheiten und von Problemen. Das brauchen die nicht. Das brauchen die nicht noch von uns zu bekommen. Also es ist so, dass Jesus gekommen ist, um uns zu heilen, unter anderem und natürlich auch um uns zu retten, um uns zu befreien, aber auch um uns zu heilen. Es ist ein Paket und Jesus hat so viel dafür bezahlt, so Hammerschmerzen auf sich genommen. Er hat alle Schuld getragen, jede Krankheit getragen. Und natürlich verherrlicht das Gott, wenn wir gesund sind und wenn er das nicht umsonst bezahlt hat, sondern wenn wir dieses Geschenk annehmen und sagen, ja, und ich will Heilung, ich will das haben, weil ich wertschätze das, was du getan hast und ich kann Krankheit nicht einfach akzeptieren, weil das Gott nicht verherrlicht und weil ich ihm dankbar bin für das, was er getan hat. Ich habe eine Verpflichtung, sozusagen gesund zu sein, wenn du das so sehen möchtest. Und in Matthäus 5,16 lesen wir, dass unser Licht vor allen Menschen leuchten soll. Dann werden sie eure guten Taten, also unsere guten Taten werden sie sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Es ist so wichtig, dass wir gesund sind, aber dass wir auch für andere Menschen beten, dass sie gesund werden. Das sind die guten Taten, die andere Menschen sehen, die Menschen, die noch nicht Gott kennen. Und sie werden einfach Gott preisen, weil sie sehen, wie gut er ist. Und ich muss auch sagen, wir denken manchmal, dass wir, wenn es uns gut geht, dann wären wir ja bei Gott, aber wir müssen ja lernen, ihn auch in jeder Situation anzubeten, auch wenn es uns schlecht geht. Aber da frage ich mich, ob das wirklich so ein Satz ist, der wirklich der Wahrheit entspricht. Denn wann geben wir eigentlich Gott mehr Ehre? Wenn es uns gut geht oder wenn es uns schlecht geht? Vielleicht kannst du dir mal kurz bewusst machen, als du zu Jesus gekommen bist, als du wirklich gesagt hast, jetzt ab jetzt möchte ich mit dir leben, Jesus, ging es dir zu dem Zeitpunkt gut oder ging es dir zu dem Zeitpunkt schlecht? Ich muss gestehen, bei mir war es so und bei fast allen, die ich kenne, ist es so, dass wir zu Gott kommen, wenn es uns schlecht geht. Gott nimmt uns trotzdem an. Er sagt nicht, nein, du kommst mit den falschen Motiven, sondern er sagt, hey, ich freue mich so sehr, dass du da bist, egal wie jetzt gerade deine Motive sind und ich helfe dir da raus. Und er hat uns zuerst geliebt und dann lieben wir ihn. So steht das in der Bibel. Also ich frage mich, ist es einfacher, zu Gott zu kommen, wenn wir gesund sind oder wenn wir krank sind? Ist es nicht vielmehr so, dass wenn wir gesund sind, dass wir dann anfangen, Bibellesen zu vernachlässigen oder weniger zu beten oder Dinge zu tun, die sonst irgendwie noch interessant sind, vielleicht mehr Hobbys, uns neue Hobbys zu suchen? Nichts gegen Hobbys, Hobbys sind wichtig und toll und super, wenn wir irgendwas machen. Aber dass wir unseren Fokus dann nicht mehr auf Gott setzen, sondern auf andere Dinge der Welt. Das ist oft so. Also oft ist es so, dass wir eher aufpassen müssen, Gott in jeder Situation anzubeten, wenn wir gesund sind und wenn es uns gut geht. Denn wenn wir krank sind, dann haben wir diesen innerlichen Impuls, wir müssen jetzt zu Gott kommen. Da ist ein Schmerz oder irgendeine Not und dann gehen wir zu Gott. Aber was ist, wenn wir gesund sind, wenn wir nicht diesen inneren Impuls bekommen, jetzt müssen wir zu Gott gehen? Das ist etwas, wenn wir uns mit dem Wort Gottes regelmäßig füllen, wenn wir uns eine Routine angewöhnen des Bibellesens und des Betens jeden Tag, dann wird dieser innere Impuls aus der Beziehung zu Gott herauskommen. Und dann können wir Gott auch anbeten in jeder Situation. Und dann ist es nicht eine Krankheit, die uns dazu drängt oder uns dazu bringt. Also ich kann das aus Erfahrung sagen, wenn es mir schlecht geht, dann ist es für mich, muss ich gar nicht überlegen und mich selbst disziplinieren oder diese Beziehung mit Gott ist dann nicht das Einzige, was mich drängt, Zeit mit Gott zu verbringen, sondern es ist eben auch dieser Impuls oder dieser Schmerz oder was auch immer da gerade ist. Deswegen kann ich dir nur sagen, wenn du denken solltest, dass Gott dich etwas lernen will, ihn in jeder Situation anzubeten und dann geht es dir und deswegen hat er Krankheit zugelassen in deinem Leben, dann kann ich dir nur sagen, das ist eine absolute Lüge. Denn dann solltest du viel lieber gucken, wenn es dir dir gut geht, ob du dann wirklich immer noch Gott anbetest. Denn wenn es dir schlecht geht, ist es einfach, Gott anzubeten, weil er ist nämlich der Einzige, der dir helfen kann. Er ist dein Strohhalm, der dir gerade noch ein bisschen dich aus dem Wasser heraus hilft. Der ist etwas, an dem du dich festhältst. Du hast ja gar nichts anderes in dem Moment. Deswegen, es gibt Gott keine Ehre, wenn du krank bist, und es ist eine Lüge, dass du ihn in Krankheit besser anbeten kannst, sondern bete ihn in deiner Gesundheit an. Das ist viel herausfordernder. Deswegen können wir lesen auch über diesen reichen Jüngling, wo Jesus sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Warum sagt er das? Es geht hier nicht um Geld allein, sondern es geht darum, dass dieser Reiche, der steht für viel mehr als für jemand, der viel Geld hat, sondern reich kannst du auch sein an Beziehungen, an Beschäftigung, an Arbeit, an Erfüllung. Du bist einfach erfüllt mit anderen Dingen. Du bist ausgefüllt, sowohl zeitlich als auch innerlich zufrieden. Und das ist dieses Sinnbild des Reichens, der einfach sagt, ich brauche Gott nicht, weil ich habe doch schon alles. Und für den ist es schwer, durch ein Nadelöhr zu gehen. Das mal nur so nebenbei. Es ist nicht schwer für jemand, der viel Geld hat, in das Reich Gottes zu kommen, wenn er seine Prioritäten richtig gesetzt hat und wenn Gott über seinem Geld steht und sein Geld nur ein Mittel ist, das er zur Verfügung hat. Also es geht hier nicht um Reichtum im Sinne von Geld, sondern es geht hier darum, mit was bist du gefüllt, was erfüllt dich. Und wenn es nicht Gott ist, dann hast du es schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Also das ist einfach nochmal die Bestätigung für das, was ich gerade gesagt habe. Lass uns Gott anbeten und preisen, auch wenn wir gesund sind. Und das soll unser Fokus sein. Wir sind gesund und wir sind ihm trotzdem treu. Wir brauchen keinen Krankheitsimpuls, um ihm treu zu sein. Wir geben ihm keine Ehre durch Krankheit. Genau, dann gibt es noch eine Bibelstelle und das geht um Paulus. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Da heißt es, dass Paulus ein Dorn im Fleisch hatte oder ein Pfahl im Fleisch. Und zwar lese ich mal vor aus 2. Korinther 12, Vers 7. Da sagt Paulus, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Und dieser Pfahl fürs Fleisch, das ist immer so eine Frage unter Christen, was war denn das jetzt genau? Weil es hat was mit Fleisch zu tun, Pfahl, war das so eine Wunde? Dann gibt es Theorien über ein Augenleiden und es gibt eigentlich verschiedene Theorien, was es gewesen sein kann. Aber hier steht ganz klar, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans. Also hier steht nicht darüber geschrieben, dass das eine Krankheit ist. Und wir müssen auch mal, wenn wir die Bibel betrachten und wir schauen mal alles so im ganzen Kontext an, dann fallen uns Sachen auf, zum Beispiel, dass solche Redewendungen ja auch drin vorkommen in der Bibel, Kamel durchs Nadelöhr oder Pfahl fürs Fleisch, können wir als eine Redewendung, eine Metapher verstehen. Und wenn wir jetzt mal schauen, 4. Mose, da ist so etwas, wo wir das erkennen können. In 4. Mose 33, Vers 55, da spricht Gott zu den Israeliten, dass sie die Einwohner des Landes vertreiben sollen, wo sie, also ihre Feinde, und sonst werden nämlich die sie übrig lassen, zu Dorn werden in ihren Augen und zu Stacheln in ihren Seiten. Und das ist uns ganz klar, in anderen Bibelübersetzungen wird es dann anders gesagt, dass sie natürlich jetzt nicht, die Bewohner werden ja jetzt nicht zu Dornen in den Augen oder zu Stacheln in den Seiten, sondern das ist ja etwas, was im übertragenen Sinn das Verhalten erklärt. Und genauso ist das mit dem Pfahl fürs Fleisch, es ist erstmal als eine Redewendung zu verstehen. Das, was wir wirklich erkennen, ist, dass damit ein Engel Satans gemeint ist, der Paulus mit Fäusten schlägt, damit er sich nicht überhebt. Und dann können wir ja mal auch schauen, wie war denn Paulus' Leben sonst so? Er hat ja auch geschrieben darüber, was er alles erlebt hat und wie er für Jesus gelitten hat. Und wenn Krankheit dabei gewesen wäre, dann hätte er das doch sicherlich mit aufgelistet. Es hieß auch über diesen Pfahl im Fleisch, dass Paulus gesagt hat, ich habe dreimal schon Gott darum gebeten, dass er mich davon befreit. Aber er hat immer nur gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen und da, wo du schwach bist, da kommt meine Stärke, also Gottes Stärke, besonders zur Geltung. Und das hat Paulus dann auch so für sich gesehen und hat dann auch gesagt, also in meiner Schwachheit kommt Gottes Stärke richtig zur Geltung. Ja, auf jeden Fall hat der Paulus aufgelistet, was er alles erlebt hat. wie er alles für Jesus gelitten hat. Und zwar sagte er, das steht in 2. Korinther 11, ab Vers 24, da finden wir mal die ganzen Sachen. Er sagt, 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und 1-mal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Und kam da irgendwo drin vor, dass er krank war. Also er hat wirklich eine lange Liste gemacht mit Schlägen, mit Steinigen, mit Schiffbruch und Hunger und Durst. Er kommt auch noch danach. Ich habe oftmals Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen. Ich war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Und dann sagt er noch, und das war noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Das fand er noch viel schlimmer. Also diese ganzen Dinge, es kommt bei der ganzen Geschichte keine Krankheit drin vor. Wir haben nicht direkt einen Beweis dafür oder eine sichere Aussage, was genau dieser Pfahl im Fleisch war. Aber was wir auf jeden Fall ausschließen können, ist, dass es Krankheit war. Es war keine Krankheit. Paulus hätte das aufgelistet. Er hat übrigens auch gesagt, dass dieser Engel des Satans ihn verfolgt, wohin er geht. Also er ging ja in verschiedene Städte und hat mal dort gepredigt und mal dort. Er war ja ein Apostel und anscheinend hat dieser Engel ihn verfolgt und ihm dort das Leben schwer gemacht. Denn das erkennen wir aus Markus 4, das Gleichnis des Seemanns. Was ist das Ziel des Feindes? Es ist immer sein Ziel, dass er das Wort rauben will. Er will immer das Wort Gottes, das gesät wurde, rauben. Und Paulus ist gegangen und hat die gute Nachricht von Jesus verkündet. Und ich bin der Meinung, dass dieser Engel Satans überall da mit hingegangen ist, um ihm das Leben schwer zu machen, um es zu verhindern, dass die gute Nachricht gepredigt wird. Und deswegen hatte Paulus ja auch so viel Bedrängnis und wurde geschlagen und gesteinigt und so weiter. Aber er hat trotzdem an seinem Auftrag festgehalten. Und dazu kommt auch noch daran, das können wir auch noch mal abschließend zu Paulus sagen. Paulus wurde alt, er ist nicht jung gestorben. Er ist nachher nicht natürlich gestorben, sondern er ist für Gott gestorben. Jedenfalls können wir das erkennen. Er wusste, dass wenn er nach Jerusalem geht, zum Ende seines Lebens, dass er dort sterben wird für Jesus. Auch wenn das nicht genau überliefert wird in der Bibel, können wir davon ausgehen, dass es so war. Aber er war auf jeden Fall nicht mehr jung, er war schon älter. Und er sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. Das heißt, er konnte sagen, er hat gesagt, ich habe den Lauf vollendet, ich bin fertig, ich bin angekommen, wo ich hingehöre, ich habe alles getan. Und das ist etwas, was Gott für uns möchte. Er möchte, dass wir unseren Lauf vollenden und dass wir nicht vorher durch Krankheit gestoppt werden. Er hat für dich eine Berufung, eine ganz persönliche Berufung für dein Leben. Und wenn du die nicht lebst, weil du krank bist oder weil du Krankheit akzeptierst, dann fehlt das. Etwas, was nur du tun kannst. Ich weiß, dass Gott andere Leute beruft, wenn einer es nicht macht, was Gott ihm sagt. Und er hat auch sogar gesagt, dass die Steine schreien werden, wenn wir es nicht tun. Aber das Spezielle, was nur du hast, das hast eben nur du. Und ich wünsche es mir für mich und ich wünsche es mir auch für dich, dass wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dass er sagt, boah, du hast deinen Lauf vollendet, du bist am Ziel angekommen, du hast richtig toll deine Berufung ausgefüllt und du bist so wertvoll für mich. Danke für deine Hingabe. Und komm und lass uns zusammen feiern. So stelle ich mir das vor und ich freue mich einfach auf diesen Moment. Und ich möchte jetzt einfach dir abschließend nochmal sagen, es gibt mit Sicherheit noch ganz viele andere Dinge, die wir über Heilung glauben könnten, die nicht der Wahrheit entsprechen oder die nicht biblisch sind. Ich möchte dich einfach herausfordern, dass du dir darüber bewusst wirst und dass du Gott auch fragst, was ist es denn, damit er dir die Wahrheit bringen kann. Und ich möchte jetzt kurz für dich beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du treu bist und dass deine Wahrheit unser festes Fundament ist. Und ich rufe jetzt diese Wahrheit hier in jeden Zuhörer hinein. Ich bitte dich, dass du jetzt Glaubenssätze, die unbiblisch sind, die etwas mit Heilung zu tun haben oder mit Krankheit oder mit Gesundheit, dass sie jetzt an die Oberfläche kommen, dass sie aufploppen, dass sie einfach in die Erinnerung, in das Gedächtnis kommen, dass auf einmal Erkenntnis da ist über das, was man eigentlich glaubt, über das Thema Heilung. Und ich bitte dich, Herr, dass du dann hineinkommst mit deiner Wahrheit und dass du uns die Schätze in deinem Wort Gottes zeigst, uns die Erkenntnis dessen gibst, was wirklich das ist, was du sagst, was wirklich dein Statement zu diesem Satz ist und dass diese Wahrheit den Zuhörer, jeder, der jetzt hier zuhört, frei macht. Und ich bete das im Namen von Jesus Christus. Amen.